Wenn wir uns jetzt nicht nur online treffen würden, sondern in einem richtigen Gottesdienst, würde ich jetzt eine kleine Umfrage mit euch machen. Wer von euch sieht gerne Serien? Sei das ganz oldschool auf DVD oder viel moderner bei Prime, Netflix oder wie diese Portale alle heißen. Ich vermute, es würden so einige Hände nach oben gehen. Je jünger das Publikum, umso mehr. Es gibt in diesem Zusammenhang ein Phänomen, das gar nicht neu ist, aber jetzt ein neues Wort bekommen hat. Binge-Watching. Man schaut nicht nur eine Folge einer Serie, sondern mehrere hintereinander. Und wenn es hart kommt, die ganze Nacht hindurch. Und das vielleicht über Tage hinweg. Ich persönlich, ich mache mir nichts aus Serien. Und damit bin ich auch gar nicht anfällig für Binge-Watching. Aber dieses Phänomen, Dinge über ein gesundes Maß hinaus zu tun, das kenne ich natürlich auch. Diese Gefahr dürfte jedem Menschen vertraut sein. Segen oder Fluch, du entscheidest. Das ist jetzt die fünfte und damit letzte Predigt zu diesem Thema. Wir haben uns verschiedene Bereiche angeschaut, die es im Leben jedes Menschen gibt, aber bei denen wir entscheiden können, wie wir mit ihnen umgehen wollen. Denn wir können so mit ihnen umgehen, wie Gott es sich gedacht hat, und sie so zum Segen gebrauchen. Oder aber wir können sie anders gebrauchen, mit der Gefahr, dass sie uns zum Nachteil werden. Und zum Abschluss schauen wir uns heute noch an, was wir mit unserer Zeit und unserer Kraft tun. Jeder von uns hat gleich viel Zeit zur Verfügung, aber sein ihm eigenes Kraftpaket. Und es liegt in unserer Verantwortung, wie wir mit dieser Zeit und unserer Kraft umgehen, wie wir sie einsetzen. Und um eines gleich vorneweg zu sagen, auch bei diesem Thema gibt es keine einfache Antwort. Zu sagen, deine Zeit und deine Kraft, die gehören ganz Gott, stell sie ihm ganz zur Verfügung. Das klingt gut, das klingt fromm, aber es löst unsere Fragen nicht. Darf ich dann noch ein Mittagsschläfchen auf dem Sofa machen? Oder ist das verschwendete Zeit? Darf ich Serien schauen, Handy daddeln, PlayStation spielen? Oder sollte ich diese Zeit besser für Gebet, Evangelisation und soziale Dienste nutzen? Der Bibeltext, den wir uns für heute rausgesucht haben, zeigt ein sehr viel differenzierteres Bild, gibt eine vielfältige Antwort auf unsere Fragen. Ich lese euch jetzt aus dem Buch Prediger die Verse 1 bis 15 aus dem dritten Kapitel vor und dann schauen wir mal, was das für unsere Frage nach Segen und Fluch mit unserer Zeit und Kraft zu tun hat. Hier kommt der Predigtext. Jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, was für eine schwere Last das ist, die Gott den Menschen auferlegt hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Was immer sich auch ereignet oder noch ereignen wird, alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt von Neuem geschehen, was in der Vergangenheit bereits geschah. Alles hat seine Zeit. Mit dieser Überschrift lässt sich der Text sehr passend zusammenfassen. Diese Worte kommen auch im Text ständig vor, wenn man in den Urtext schaut. Und auch im Blick auf unser Thema Segen und Fluch gibt uns das einen ersten guten Hinweis. Die allermeisten Dinge, mit denen wir unsere Zeit verbringen, für die wir unsere Kraft einsetzen, sind erstmal gut und richtig. Klar, es gibt immer Dinge, die per se schlecht und zerstörerisch sind. Von denen sollte man immer die Finger lassen. Aber das Allermeiste ist erstmal okay oder neutral. Egal, ob die oben genannten Serien, das Handy, dein Hobby, was auch immer. Alles hat seine Zeit. Und die Kunst ist, zu erkennen, was wann dran ist und wie wir den Dingen den richtigen Rahmen geben. Sowohl von der Zeit her, als auch von der Kraft her. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht einreden lassen, dass manche Dinge keinen Platz in unserem Leben haben sollten, weil es doch so viel wichtigere Dinge gibt, die dringend getan werden müssen. Ich saß mal mit Kollegen in einer Runde zusammen und wir tauschten uns darüber aus, dass unser Job manchmal nicht ganz einfach ist. Man sitzt in seinem Büro alleine, muss sich seine Zeit selber einteilen und es gibt so viele Ablenkungsmöglichkeiten. Facebook, YouTube und sonstige Dinge im Internet. Alle stimmten mit ein, nur ein Kollege war ganz still. Und irgendwann meinte der, also Leute, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Ich habe gar keine Zeit, mich ablenken zu lassen. Ich habe mehr das Problem, dass ich vor lauter Arbeit gar keine Zeit mehr habe für was anderes. Wir waren erstmal alle ganz still. Das hörte sich so geistlich, so überlegen, so reif an. Aber dann fiel mir auf, der Kerl fällt einfach von der anderen Seite vom Pferd. Klar, es ist nicht gut, sich immer von der Arbeit ablenken zu lassen. Aber es ist auch nicht gut, vor lauter Arbeit alles andere zu vergessen. Das hat mir gezeigt, alles, wirklich alles hat seine Zeit. Der Bibeltext hat so eine tiefe Wahrheit. Wenn ich nur die vermeintlich wichtigen Dinge tue, nur arbeite, mich für andere aufopfere, nur Gutes tue, dann steigt die Gefahr ungemein, dass ich ausbrenne, mich selbst verliere und irgendwann einfach nicht mehr kann. Ich muss auch meine Akkus auftanken, mir Gutes tun, mich um mich sorgen. Und es ist klar, man kann da von allen Seiten vom Pferd fallen. Wenn ich nur noch auf mich schaue, nur noch an der Ladestation hänge, dann geht das auch nicht. Dann kommen andere Dinge zu kurz und ich verpasse andere Dinge, die meine Stärken nicht ausspielen oder ich kann anderen Menschen nicht dienen. Alles hat seine Zeit. Und die Kunst ist, zu erkennen, wann was dran ist. Also, das ist meine Erkenntnis aus diesem ersten Punkt. Alles hat seine Zeit, alles hat seinen Platz in meinem Leben. Ob es Segen oder Fluch wird, liegt daran zu erkennen, wie viel Platz etwas haben sollte und wann. So, und jetzt sind wir mit dieser Predigt an einem problematischen Punkt. Denn an dieser Stelle fächert es sich unglaublich weit auf, was eure Lebenssituation angeht. Schon in einer normalen Gemeindepredigt sitzen da so viele verschiedene Menschen vor mir, dass es eine große Herausforderung ist, bei den konkreten Beispielen wirklich das zu treffen, was die Menschen bewegt. Und jetzt stehe ich hier vor einer Kamera und ich habe nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, wer sich diese Predigt mal anschauen wird, was dich bewegt, was deine Themen sind. Darum fällt es mir sauschwer, hier jetzt konkrete Beispiele herauszupicken und das auszuführen. Darum möchte ich jetzt eine Ebene nach oben gehen und mir mit euch überlegen, wie ihr die Themen herausfiltern könnt, die euch betreffen. Und euch sozusagen eine Schablone an die Hand geben, die euch hilft, in diesem Bereich gute Entscheidungen zu treffen. Denn es ist ja so, dass jeder Mensch unterschiedliche Problemzonen hat, wenn es um das Thema Zeit und Kraft geht. Vielleicht bist du von dem am Anfang angesprochenen Binge-Watching betroffen. Mich hebt das überhaupt nicht an. Ich habe dafür manchmal Probleme, meinem zeitaufwendigen Hobby den richtigen Stellenwert zu geben. Ja, und du vielleicht nicht. Der erste Schritt muss also sein, dass du herausfindest, wo und wann und warum du gefährdet bist, bei Zeit und Kraft in Schieflage zu geraten. Und dann den zweiten Schritt, wie du dagegen steuern kannst. Ich habe eben gesagt, dass unser Zeitkontingent bei allen gleich ist. 24 Stunden am Tag. Unser Kraftkontingent ist aber sehr unterschiedlich. Der eine, der braucht nur 4 Stunden Schlaf. Der andere klappt schon bei 7 Stunden fast zusammen. Der eine wuppt locker eine 50-Stunden-Woche Familie und die Vorbereitung auf einen Ironman. Und der andere ist schon mit seinem 8-to-5-Job an seiner absoluten Obergrenze. Und daher ist es wichtig herauszufinden, wo deine Grenze liegt. Was ist dein gesundes Maß? Ich kenne meine minimale Schlafdauer. Ich weiß mittlerweile, wie viele Stunden ich dauerhaft gut arbeiten kann. Ich weiß, dass mich zu viele zwischenmenschliche Kontakte sehr viel Kraft kosten und dass ich zum Ausgleich mindestens 3-mal die Woche zumindest ein Stündchen laufen gehen muss. Wenn ich diese Rahmendaten beachte, dann bin ich sehr frei in dem, wie ich mein Leben gestalte. Dann bin ich in Balance und habe Kapazität für zusätzliche Dinge, sei das Arbeit, Beziehungen oder Hobbys. Was ist dein Rahmen? Was sind die Pflöcke, die bei dir gesteckt sind, die fest sind, die dir den Rahmen bieten, in dem du dich bewegen kannst? Innerhalb diesen Rahmens kannst du dann deine Zeit und Kraft verteilen. Gehst du aber dauerhaft über diesen Rahmen, dann wird das schief werden und du wirst nicht den Segen erleben können, den Gott in deine Möglichkeiten hineingelegt hat. Darüber hinaus gilt es dann, sogenannte Zeit- und Krafträuber zu erkennen und anzugehen. Eines der bekanntesten Dinge ist sicher das Mobiltelefon. Mein Büro liegt direkt gegenüber von einem Spielplatz und ich bekomme immer wieder mit, wie diese Dinger die Aufmerksamkeit von Eltern fesseln und die gar nicht mehr mit ihren Kindern interagieren. Und auch ich selber tappe immer wieder in diese Falle. Das Handy ist ein Zeit- und Krafträuber vom Feinsten. Was sind die Dinge, bei denen du merkst, dass sie dich gefangen nehmen, dass sie dich mehr Zeit und Kraft kosten, als ihnen eigentlich zusteht? Entweder, weil sie dich Zeit und Kraft kosten, die du gar nicht hast, oder weil sie den Raum für andere Dinge, die eigentlich deine Zeit und Kraft erfordern, nehmen. Dieser Schritt ist ganz, ganz wichtig, um bewusst handeln zu können. Mach Inventur, geh dein Leben durch, deinen Alltag und schau, was dich da gefangen hält. Und der zweite Schritt sind dann Gegenmaßnahmen. Ich mache das nochmal am Beispiel meines Mobiltelefons fest. Für mich war das ein wichtiger Schritt, das Ding auch mal auszuschalten. Wenn ich frei habe oder im Urlaub bin, ist das Handy den ganzen Tag aus. Ich nehme es abends grundsätzlich nicht mit ins Schlafzimmer. Es hat auch einen festen Platz, wo es zu liegen hat. Ich stelle es auch mal auf stumm. Ich bin nicht immer erreichbar. Klasse, ne? Ha. Das ist die Theorie. In der Praxis ist das ein ständiges Auf und Ab. Aber ich habe zumindest Wege gefunden, um dem Ding den Platz zu geben, den es verdient. Was sind die Schritte, die du gehen musst, um deinen Zeit- und Krafträubern zu begegnen, sie anzugehen, sie zurechtzurücken? Das herauszufinden ist dann Schritt 2. Und dann folgt noch der dritte Schritt, die Umsetzung. Hier müsst du das, was du eben beschlossen hast, dann auch tun. Und das ist, das verspreche ich dir, ein ziemliches Auf und Ab, wie eben schon gesagt. Aber du machst das nicht alleine. Am Schluss dieser Predigt werde ich da noch passend zum heutigen Feiertag was zu sagen. Also, nochmal zusammengefasst, steck deinen Rahmen ab. Identifiziere Zeit- und Krafträuber. Plane Gegenmaßnahmen und setz sie um. Deine Zeit, deine Kraft, Segen oder Fluch, du entscheidest. Und zum Schluss möchte ich noch einen Blick über den Tellerrand hinauswagen. Denn es gibt zwei Dinge, die der Schreiber unseres Predigttextes als so wesentlich festgestellt hat, dass er sie besonders betont. Und darum möchte ich das heute auch noch tun. Alle Bereiche unseres Lebens müssen bewusst gelebt werden. Sie sind da. Und wie ich damit umgehe, liegt bei mir. Aber zwei Dinge, die sollte ich ganz bewusst anpacken, die sollte ich bewusst in mein Leben holen. Und damit stehen sie für Segen, wenn wir mit ihnen unsere Zeit verbringen. Das erste ist vielleicht nicht so überraschend. In Vers 11 heißt es, in das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Jeder Mensch hat die Sehnsucht in sich, nach Gott zu fragen. Jeder Mensch ahnt, dass da mehr sein muss zwischen Himmel und Erde, was er nicht sieht. Jeder Mensch weiß intuitiv, dass es da einen Gott geben muss, der etwas mit ihm zu tun hat. Man sagt auch, der Mensch hat ein gottförmiges Loch in seinem Herzen. Und das liegt ganz einfach daran, dass dieser Gott genau das in uns hineingelegt hat, damit wir mit ihm in Kontakt kommen. Manche Menschen sind da offener als andere. Manche kommen von alleine auf die Idee zu suchen. Andere brauchen eine Lebenskrise. Aber ich bin davon überzeugt, es liegt in uns drin, nach Gott zu fragen. Und Segen werden wir dann erleben, wenn wir diesem natürlichen Bedürfnis Zeit und Kraft widmen. Uns Zeit nehmen, nach diesem Gott zu suchen, zu fragen, wie er wirklich ist. Hinter die ganzen Zerrbilder zu schauen, die uns manchmal verkauft werden. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst, du dir mit der Sache mit Jesus noch nicht sicher bist, mache ich dir Mut, dir die Zeit und die Kraft zu nehmen, die angemessen ist. Ich glaube, es gibt keine wichtigere Frage im Leben. Denn nur, wenn du sie beantworten kannst, kannst du das Ziel deines Lebens erreichen. Also, geh auf die Suche nach diesem Gott, der diese Sehnsucht schon in dich hineingelegt hat. Und wenn du Jesus schon nachfolgst, ist das auch relevant für dich. Auch dann solltest du diese Beziehung immer wieder pflegen, versuchen, ihn besser zu verstehen, ihm ähnlicher zu werden. Auch da liegt Segen, Zeit und Kraft, richtig zu investieren. Und das Zweite ist dann eventuell überraschender als das Erste. Der Schreiber gibt uns in Vers 12 folgenden Tipp. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Ach ja? Jetzt echt? Das widerspricht doch wohl zutiefst der deutschen Mentalität und auch der zumindest der europäischen Christen. Denn schon wie letzte Woche gilt, das ist nichts, wofür wir übermäßig bekannt wären. Dass wir Christen die sind, die das Leben zu genießen wissen, die wissen, wie es geht, fröhlich zu sein, das Beste aus dem Leben rauszuholen. Denn erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Vor den Lohn haben die Götter den Schweiß gesetzt. Ohne Fleiß kein Preis. Drei deutsche Sprichworte, die mir spontan eingefallen sind. Und auch in der Bibel ist es doch so, dass die Pflicht wichtiger ist als das Vergnügen, oder? Ist das so? Die evangelischen Christen in Europa sind stark vom Calvinismus geprägt. Und der hat das in unserer Glaubensrichtung verankert, dass sich wahrer christlicher Glaube in Fleiß, Leistungsbereitschaft und ja auch wirtschaftlichem Erfolg niederschlägt. Und da passt so eine Sicht wie die, die wir eben in Vers 12 gehört haben, natürlich überhaupt nicht rein. Und ganz ehrlich, wen haben wir lieber in unseren Gemeinden? Den gewissenhaften, stetigen, treuen, fleißigen Mitarbeiter oder den feier- und genusswütigen Tausendsasser? Aber ich befürchte, dass wir da schief liegen. Der eben zitierte Vers zeigt es, und was mich auch immer wieder staunen lässt, was war nochmal Jesu erstes Wunder? Die Verwandlung von Wasser zu Wein. Keine Heilung, keine Dämonenaustreibung. Ein vermeintlich völlig unnötiges, überflüssiges Wunder. Zu einem Zeitpunkt, wo eh schon alle auf der Hochzeit total betrunken gewesen sein werden, macht Jesus noch mehr Wein, damit die noch mehr saufen können, noch mehr feiern, noch mehr Spaß haben. Ganz klar, nur zu feiern, in den Tag reinzuleben, fröhlich zu sein, wird auch nicht das Richtige sein. Ihr erinnert euch? Alles hat seine Zeit. Aber die Priorität ist wichtig. Fröhlich zu sein, das Leben zu genießen, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, Kraft in die Pflege von Beziehungen zu stecken, das Schöne zu sehen und zu genießen und das mit vollem Einsatz zu tun. Letzte Woche habe ich mir gedacht, boah, wäre das cool, wenn wir Christen als Experten für richtig guten Sex bekannt wären. Und dann muss ich das heute erweitern. Wäre es nicht genial, wenn wir Christen auch dafür bekannt wären, das Leben zu genießen, fröhlich zu sein und zu wissen, wie man sich's gut gehen lässt? Segen oder Fluch, du entscheidest. Das war die letzte Home Church zu dieser Thematik. Wir haben Geld, Gedanken, Gewohnheiten, Sexualität und heute Zeit und Kraft. Alles Gebiete, die im Leben eines jeden Menschen zu finden sind. Und wir haben immer wieder von deiner Verantwortung geredet. Du entscheidest. Und das ist auch richtig. Du stehst in der Verantwortung, dein Leben zu gestalten. Das, was darin liegt, so zu gebrauchen, dass es dir hilft, dich Gott näher zu bringen. Seine volle Wirkung für dich, deine Gottesbeziehung und für die Menschen in deinem Leben entfalten. Niemand nimmt dir diese Entscheidung und auch die Umsetzung ab. Das liegt bei dir. Aber wenn wir so aufhören würden, würde was Entscheidendes fehlen. Denn du bist nicht allein. Du musst das nicht alleine schaffen. Du hast jemanden an deiner Seite, der mit dir kämpft, der dir hilft. Heute ist Pfingsten. Ich bin jemand, der in der Planung seiner Predigten das Kirchenjahr manchmal so ein bisschen hinten runterrutschen lässt. Und gerade Pfingsten vergesse ich oft. Aber dass diese Predigt heute an Pfingsten online geht, passt wie die Faust aufs Auge. Denn an Pfingsten feiern wir, dass Gott jedem Gläubigen den Heiligen Geist gibt. Er selber, Gott, zieht sozusagen in uns ein. Er wohnt in uns. Er verändert uns. Und er, dieser Heilige Geist, ist die Hilfe, von der ich gerade geredet habe. Gott selber hat dich, hat uns ausgerüstet, um diese teilweise enormen Herausforderungen anzugehen und zu meistern. Das entbindet dich und mich nicht von unserer Verantwortung. Aber wir dürfen wissen, dass wir ja uns dieser riesigen Aufgabe nicht alleine stellen müssen. Der Geist Gottes hilft uns, er motiviert uns, er befähigt uns und er tröstet uns, wenn wir auf die Nase fallen. Segen oder Fluch, du entscheidest. Mit Gottes Hilfe wollen wir uns nach diesem Segen Gottes ausstrecken. Ich wünsche dir alles Gute für diesen sauspannenden Weg. Gott segne dich. Amen. Zum Abschluss dieser Home Church möchte ich jetzt noch beten, mit euch das Vaterunser sprechen und euch den Segen Gottes zusprechen. Und wenn ihr wollt, lade ich euch ein, dazu aufzustehen, auch bei euch im Wohnzimmer, ja, mit mir zu beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir die Möglichkeit überhaupt haben, Segen zu wählen und nicht den Fluch. Du siehst die Herausforderung, mit Zeit und Kraft richtig umzugehen. Du kennst unsere ganz persönlichen Punkte, wo wir da immer wieder ringen. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit deinem Heiligen Geist hilfst, da weise zu sein, gut mit unserer Zeit und Kraft umzugehen und dir damit die Ehre zu geben, Herr. Amen. Und weiter beten wir das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich wünsche noch einen gesegneten Sonntag. Alles Gute. Bis bald.